sei mit uns. Von dem, der da kommt, von dem, der da war, und Friede sei mit uns von dem, der kommen wird. Predigen ist eine Kunst. Keine große Kunst, keine kleine Kunst. Predigen ist Kunst. Es gibt nämlich keine große und keine Kunst. Es gibt Kunst und es gibt Nicht-Kunst. Kochen zum Beispiel ist auch eine Kunst. Keine große, keine kleine. Kochen ist eine Kunst. Und das sieht man spätestens daran, wenn man im Alter meine Erdbeermarmelade kostet und sagt, die schmeckt ja wie vor 60 Jahren zu Hause. Oder Kochen ist Kunst, wenn einem der Schweinebraten im Inneren Erinnerungen wachruft. Ja, so muss Braten sein. So ist es recht. Predigen also ist Kunst. Genau wie Erziehen Kunst ist. Wir können unsere Kinder erziehen, wir können ihnen alles geben. Aber was sie aus unserer Kunst des Erziehens machen, liegt doch nicht an uns. Es liegt an ihnen. Und es wird sich erweisen, wie die Kunst des Erziehens in ihrem Leben Wurzeln, Früchte oder keine Wurzeln und keine Früchte bringt. Predigen ist Kunst, genau wie das Orgelspielen, das Vorbereiten oder den Blumenschmuck für die Kirche schmücken. Predigen ist Kunst, so wie das Entschärfen von Bomben Kunst ist. Heute 70.000 Menschen nicht im Angestammten, weil Menschen Bomben geworfen haben. Damals Bomben, die nicht treffen sollten, sondern die platzen sollten, bevor sie die Erde treffen und die Häuser abdecken, damit dann, wenn die Brandbomben kommen, die Häuser besser brennen. Der Mensch, der heute jetzt um diese Zeit oder in einer Stunde gegen 12 sich heranmacht, diese Bombe zu entschärfen, er ist ein 40 Jahre tut er es. Und er sagt in seiner weltlichen Sprache, es ist auch immer ein bisschen Glück dabei. Es ist Kunst, handwerkliche Kunst, die glückt oder die nicht glückt. Kunst ist immer ergebnisoffen. Kunst erweist sich als Kunst. Vorrede zum Predigtext war das. Vorrede zu dem, was ich heute predigen möchte. Ich möchte nämlich zwei Kunstwerke vorstellen. Ein modernes Kunstwerk, in diesem Jahr geschaffen, weltberühmt vielleicht, noch nicht, vielleicht wird es in 16 Tagen auch zersägt und wird Schrott. Und das zweite Kunstwerk, das ich ins Gespräch bringe, das zu uns sprechen will, ist 2700 Jahre. Es ist der Text, den Sie eben so trefflich und wunderbar und artikuliert gesprochen haben. Ich beginne mit dem modernen Kunstwerk und bitte Sie für einen Moment, sich in dieses Kunstwerk auf diesem Blatt zu vertiefen. Es ist vielleicht das Kunstwerk der Documenta. Es steht nicht abseitig irgendwo am Rande, sondern steht auf dem Königsplatz in Kassel. Es ist 16,3 Meter hoch. Ich habe hier auf meinem Foto vielleicht gerade 6 Meter abgebildet. Es ist ein kantiges Kunstwerk aus Beton geschaffen. Es hat 4 Seiten, Norden, Süden, Osten, Westen. Und auf jeder der Himmelsrichtungen steht in Gold gemeißelt ein Bibelwort. Immer dasselbe Bibelwort. Der Künstler Olo Uguibe, 55 Jahre alt, ein Mensch, der Professor für Kunst ist, der in Amerika lehrt, der afrikanischen Ursprungs ist? Olu Ugibe hat in der Stadtverwaltung Kassel angefragt, anfragen lassen vor Schaffung dieses Kunstwerks, welche Sprachen gibt es denn in Kassel? Welche sind die Hauptsprachen? Und da Kassel nicht so sehr unterschiedlich von Offenbach vermutlich ist, hätte Olu Ugibe von der Stadtverwaltung Offenbach wahrscheinlich dieselbe Antwort bekommen. Deutsch wird in Kassel gesprochen, natürlich. Englisch wird in Kassel gesprochen. Dritte Sprache?
Türkisch.
Türkisch. Türkisch. Und die vierte Sprache?
Serbisch.
Nein?
Arabisch.
Arabisch. Arabisch. In Kassel Deutsch, Englisch, Türkisch, Arabisch. Und ein nicht religiöser Mensch predigt mit einem Stein, indem er auf alle vier Seiten Gold unterlegt, einmeißelt. Hier sind wir auf der englischen Seite. I was a stranger and you took me in. Die deutsche Seite heißt wie? Sagen Sie es mal.
Ich war eine Fremde.
Nein, ich war fremd.
Ich war fremd.
Und ihr habt mich
ihr aufgenommen. Habt mich aufgenommen.
Hier, Luther sagt, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Wir kennen es alle auswendig. Arabisch können wir nicht wiederholen, Türkisch können wir es auch nicht wiederholen. Es steht da. Nun ein kleines Wort zu dem, er hätte es ja auf dem Papier schreiben können, dieser Olu Ugibe, und aufhängen. Aber mitnichten, das wäre vermutlich keine Predigt gewesen. Wäre auch nicht zum berühmtesten Kunstwerk, das vielleicht berühmter ist als das Bücherparthenon vor dem Fridicianum. Es hätte nichts gemacht. Er hat es auf einen besonderen Stein geschrieben. Der Stein, er ist unten 3 Meter mal 3 Meter mal 3 Meter mal 3 Meter. Dann verjüngt er sich viereckig nach oben und oben hat er eine Spitze. Kennen Sie solche Bauwerke?
Obelisken.
Obelisken. Und wo kommen diese Obelisken her? Wo sind die zu Hause?
Ägypten, oder?
In Ägypten. In Ägypten, zur Zeit des Jesaja, nicht damit beginnend, schon längst praktiziert, wurden Monumente geschaffen, religiöse Monumente, um zu zeigen, der Sonnengott Amun-Re hat die Erde erreicht. Ein Sonnenstrahl ist aufgenommen. Die Erde lebt, weil Sonne, weil Licht, weil Wärme, weil Wachsen auf der Erde möglich ist. Und natürlich hat der Pharao sich einen Obelisken gebaut, weil daran kann man es ja sehen, ich Pharao, ich bin so wichtig für euer Leben, für euer Gedeihen, ich bin wie die Sonne. Ich bin die Sonne. Ihr seht es ja, Amun-Re steht hier. Und dann hat er seinen Namen natürlich auf den Obelisken geschrieben. Einen kleinen Sprung in Ihre Geschichte aus der Schule, was Sie da noch wissen. Wann sind denn Obelisken nach Europa gekommen? Ha! Wann? Oder welche Obelisken kennen Sie in Europa? Natürlich den in Paris, Place de la Concorde. Der größte Platz der Stadt. Und da steht ein 23 Meter großer Obelisk. Und wissen Sie, wo der ist? Aus Ägypten. Geholt 1835 und aufgestellt. Als Zeichen, hier ist die Sonne gefasst. Das Volk in Aufbruchstimmung, die Revolution gerade gewesen. Hier ist die Macht. Die Amerikaner haben auch in Washington einen Obelisken, den größten natürlich der Welt. Wie heißt der? Na, die Freiheitsstatue in New York kennen Sie alle. In Washington kennen Sie doch den Obelisken. Na, wir sind nicht in der Schule hier, aber es ist das Washington Monument in Sichtweite zum Kapitol und zum Weißen Haus, um zu sagen, hier ist die Macht, hier ist die Sonne, hier spielt die Musik, hier gibt es den Wachstumsbrei, das Geld, alles für unser Land und als sie es aufstellten, für die ganze Welt. Ein bisschen aus der Baugeschichte, weil wir so ein bisschen intim sind, ich habe es nicht aufgeschrieben. In Paris stand der Obelisk, Dann haben die Amerikaner gesagt, wir wollen auch einen. Aber wir wollen nicht so einen Mogli von 23 Metern da. Wir wollen den größten aus Marmor. Und haben 1840 angefangen zu bauen. Und es war ähnlich oder schlimmer als der Bau des Berliner Flughafens. Er wurde und wurde nicht fertig. Das Geld ging aus. Er musste, der Boden war zu morastisch. Er musste an die jetzige Stelle gebaut werden. Und 1885, nach 45-jähriger Bauzeit, nach jeder Menge Insolvenzen, ist er gebaut worden zu Ehren des ersten Präsidenten der Amerikaner, Amerikas. Und wenn ein neuer Präsident kommt, wo ist die Inauguration? Natürlich am Washington Monument. Und weil wir so schön unter uns sind, dann schauen Sie doch mal, wie der Künstler dieses Bild in Kassel beschriftet hat im Deutschen. Das klingt ja nicht ganz so, wie man es deutsch ausdrücken würde. Aber wenn man weiß, das heißt in Washington das Washington Monument, dann heißt seine Predigt in Kassel wie? Lesen Sie es mal bitte vor.
Das Fremdlinge- und Flüchtlinge-Monument.
Das Fremdlinge- und Flüchtlinge-Monument. Sprachlich würde man sagen, ist das nicht der gelungenste Titel. Aber in der Korrespondenz zwischen dem der größten Welt und dem, was in unserer Welt los ist, mit Fremdlingen und Flüchtlingen. Eine Riesenprovokation. Lassen wir ruhen. Wir drehen den Blätter um und kommen zu dem Predigtext, zu dem zweiten Kunstwerk, das heute den Christinnen und Christen zu bedenken aufgetragen ist. In der Luther-Version haben Sie es gehört, in der Sprache der Gerechten, in gerechter Sprache, lese ich es Ihnen noch einmal. Nicht, dass es große Unterschiede gäbe zwischen Luther und gerechter Sprache, sondern, dass Sie Zeit haben, die Kunst der Bibel auf sich zu wirken zu lassen. Ist es nicht nur noch ein winziger Moment, dann wird der Libanon wieder zum Baumgarten. Und der Baumgarten wird als Gestrüpp angesehen werden. An diesem Tag werden die Tauben die Worte des Buches hören und aus dem Dunkel und der Finsternis heraus werden die Augen der Blinden sehen können. Die Gedemütigten werden wieder Freude an Gott haben. Und die Armen der Menschheit werden über Gott, heilig in Israel, jubeln. Mit den Gewalttätigen hat es ein Ende. Mit denen, die spotten, ist es aus. Und ausgerissen werden alle, die auf Böses lauern. Die jeden schuldig sprechen, die allen, die im Tor Gerechtigkeit lehren, Fallen stellen und durch Wirrnis die Gerechten beugen. Darum, so spricht Gott zum Hause Jakob, die Gottheit, die Abraham losgekauft hat. Jetzt muss sich Jakob nicht mehr schämen. Jetzt wird sein Gesicht nicht mehr bleich, denn wenn Jakobs Kinder sehen, wie ich mitten unter ihnen mit meinen, was ich mitten unter ihnen mit meinen Händen tue, dann werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden Gott heilig für Jakob heiligen und die Gottheit Israels fürchten. Dann werden auch die mit wirrem Geist Sinn erkennen und die meckern, welche Einsicht lernen. Tut mir leid.
Das kann jedem passieren.
Dann werden auch die mit wirrem Geist Sinn erkennen und die, die meckern, werden Einsicht lernen. Der Künstler Oguibe, 55 Jahre alt, ich habe ein bisschen gesagt. Jetzt sage ich etwas zu dem Künstler Jesaja. Was wissen wir von ihm? Was wissen wir von der Zeit, in der er geredet hat? Zu wem hat er gesprochen? Zu wem Aguibe spricht mit der Unterschrift seines Kunstwerkes und mit der Aufstellung in Kassel? Das habe ich schon gesagt. Zu wem spricht Jesaja? 722, eine vor Christus, Zeit der Obelisken, Großmacht Ägypten, ist in diesem Landstrich Israel Assyrien neue Herrschaftsmacht. Und sie haben Israel erobert, besetzt, zu einem Vasallenstaat gemacht. Nicht mehr Israel, sondern Assyrien hat das Sagen. Wer ist Opfer, wenn Weltmächte, etwa mal, na die kleinen Leute, die nicht beweglichen, so wie heute, die kleinen Menschen, die Opfer der Bombe sind, die damals nicht explodiert ist, die sich nicht bewegen können, aber um 7 Uhr ihr Haus und ihr Bett verlassen haben müssen. Wer ist Opfer? Nicht die, die sagen, ich gehe in die Oper oder ich gehe irgendwo anders hin, ich gehe schön frühstücken, sondern die jetzt in der Stadt umherirren, weil sie warten, ob das Kunstwerk gelingt. Die Kunst des Jesaja spricht zu solchen Menschen, er nennt sie die Tauben, die nichts mehr hören können, die nichts mehr sehen können, weil sie könnten physisch und körperlich zwar hören und sehen, aber sie glauben nicht mehr, was gesagt wird. Das sind nämlich die Mächtigen in Israel, die sagen, wenn die Assyrer uns jetzt bilden, komm, lasst uns ein Bündnis mit der Macht Ägypten machen, mit denen, wo die Obelisken stehen. Und wir nehmen ein bisschen ihre Religion an. Unser Gott, das können wir mal zur Seite schaffen. Die Tauben, die glauben, wollen, dass Gott groß, dass Gott stark ist, dass Gott führt, dass Gott es ist, der Leben stiftet, dass Gott es ist, der Leben wachsen lässt. Sie können es nicht mehr glauben. Sie können es auch deshalb nicht mehr sehen und glauben, weil der Libanon abgeholzt worden ist. Im Sprichwort gibt es noch immer die Zedern des Libanon, den Wald. Aber der Wald ist abgeholzt, nicht von den kleinen Menschen, die es fürs Kochen ihres Grießbreis gebraucht haben, sondern von denen, die große Häuser und vor allen Dingen Schiffe brauchten, um die Meere zu befahren und die Welt zu beherrschen. Eine Naturkatastrophe. 700 vor Christus. Ehemals fruchtbares Land ist unfruchtbar geworden. Und jetzt in dieser politisch-gesellschaftlichen und in dieser ökologischen Katastrophe tritt 700 vor Jesus Christus ein Prophet auf und sagt als erstes Wort, ich habe es dick gedruckt, wohl an, es ist noch eine kleine Weile, nur noch einen kleinen Moment, dann soll der Libanon wieder fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll Wald werden. Da ist denn der Jesaja beknackt? Weiß der nicht, wie lange ein Wald braucht, um zu wachsen? Wie lange eine Renaturierung braucht? Und er sagt, wohlan, nur noch eine kleine Weile. Ihr Armen, die ihr nicht mehr glauben könnt, die ihr nicht mehr sehen, die ihr nicht mehr hören könnt, die ihr verzweifelt an der Sprache des Glaubens wohnt. An nur einen kleinen Moment. Ist das Kunst? Ist Ogibes Wort Kunst? Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen? Ist der Satz Kunst? Wohl an, ihr Leute, nur noch einen Moment und dann soll der Libanon wieder bewaldet wird? Ich mache einen großen Sprung in unsere Zeit. Um der Frage näher zu kommen, ist das Kunst oder keine Kunst? Oder nicht Kunst? In der letzten Woche war Präsident Trump da, wo der größte Obelisk steht, da, wo das Geld im Lande die größte Rolle spielt, verbrämt mit allen religiösen Zügen. Präsident Trump war in der letzten Woche, Sie haben es auch erlebt, mitgekriegt, zweimal in dem vom Hochwasser so schrecklich gepeinigten Staat Texas. Gestern war er in Houston und vor 3 Tagen traute er sich nicht nach Houston, es war nicht angezeigt. Und was hat er gemacht? Ja, er hat das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Er hatte mich auf ein Podest gestellt, die texanische Fahne geschwenkt, den Menschen gesagt, wow, was ihr hier erlebt. Ja, ungeheuer, nicht vorstellbar. Ihr auf den Dächern. Aber seid getrost, ihr werdet gerettet. Amerika rettet euch. Texas schafft es. Geld, ich werde es in Washington losmachen für euch. Ihr sollt gerettet werden. Ist das Kunst? Vielleicht. Vielleicht ist es keine Kunst. Ich sage Ihnen, wann es nach meiner Einschätzung diese Rede Kunst ist oder Kunst wäre, wenn sie in 2700 Jahren noch immer bedacht wird, diese Rede. Möglicherweise ist es keine Kunst, weil es ein Konjunkturprogramm ist für die Autoindustrie Amerikas. Möglicherweise ist es für alle Firmen, die Kräne und Bagger haben, ein Riesengeschäft. Und es muss jemand geben, der Geld zur Verfügung stellt, dass wieder neue Häuser gebaut werden. Es ist dann Kunst, wenn das passiert, was Jesaja hier im Auge hat, wenn Trump zu den kleinen Menschen spricht und sagt, ich werde veranlassen, ich bin der mächtigste Mann der Welt, dass die Firmen euch kostenlos Holz und Bagger zur Verfügung stellen, dass ihr, die ihr nicht versichert seid, wieder wohnen könnt, dass ihr aufgerichtet werdet, wie es im Psalm 113 heute heißt, den Geringen aus dem Schlamm, aus dem Staub, dann ist es Kunst. Sonst ist es Gerede und ein Kulturschock zu sagen, ich helfe euch, aber helfen tut ihr den Starken, den Mächtigen. Jesaja, er spricht zu den Armen, zu den Überschwemmten, zu denen, die erleben, hier in Israel ist die Institution, die Recht schaffen wird, sie ist korrupt. Der, der sein Recht einklagen will als armer Mensch, er kriegt kein Recht. Recht kriegen die Reichen. Und sollte mal ein Richter Recht sprechen, dann wird in unserem Israel dem Richter nachgestellt. Er wird bedroht. Nein, so soll es nicht sein. Und ihr, die ihr nicht mehr hören oder sehen könnt, nicht mehr glauben könnt, ich, Jesaja, ich bitte euch im Namen Gottes, achtet auf die Menschen, die für die Wiederherstellung des Rechtes eintreten. Wir haben in unserer Geschichte, in unserem Land, eine gleichgeschaltete Justiz erlebt. Wir erleben in der Türkei jetzt eine Justiz, die unschuldige Touristen, unschuldige Journalisten festsetzt. 200 Tage jetzt der Journalist Dürzel. Gilt das Wort? Was hat ein Jesaja zu sagen? Es gibt die Menschen, die eintreten für die Geschundenen. Es gibt die Menschen, die eintreten heute in Frankfurt für die Armen, die sich nicht mehr bewegen können, für die neugeborenen Kinder, die in den Brutkästen liegen und die gestern in andere Kliniken verlegt wurden. Und ich habe 10 Jahre lang auf einer Intensivstation für kleine Kinder gearbeitet. Ich weiß, was es heißt, Säuglinge zu bewegen, aus meiner Erfahrung. Es ist wichtig, die zu sehen, die es fürsorglich tun, die es dem Leben gedeihlich tun, die es nicht tun, um Konjunkturprogramme aufzulegen und Transportfirmen zu bereichern, sondern die es tun, um der Menschen willen. Ich springe nach Kassel. Der biblische Satz, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, den hat ein afrikanischer Mensch auf Gold, auf eine politisch-religiöse Säule selber gehämmert und hat sie auf dem Königsplatz in Kassel aufgestellt. Das teuerste Bauwerk der jetzigen Dokumente, es wird am nächsten Sonntag bepreist als das Kunststück der Dokumente und der Ogibe bekommt den Preis. Die Stadtverordnetenversammlung in Kassel hat darüber diskutiert und vielleicht auch positiv entschieden, ich weiß es noch nicht, dass dieses Bauwerk nicht abgerissen wird, es kann nämlich nicht versetzt werden, es kann nur kleingeschlagen werden, dass es stehen bleibt in Kassel. Dieses Bibelwort angesichts von 65 Millionen Menschen, die nicht aufgenommen werden, die fremd bleiben, die Ertrinken im Mittelmeer, die sich an den Zäunen aufreißen, die entbinden in der Wüste. Aber der Künstler hat nicht geschrieben, 64, so und so viele Millionen werden nicht aufgenommen, sondern seht auf die, die aufnehmen. Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Der Leser dieser Säule, ein Rainer Müller oder 1 Million Menschen, die jetzt zur Documenta gehen, sie sollen sich spiegeln lassen. Rainer Müller, wen hast du aufgenommen? Wo hast du aufgenommen? Wo ist ein Fremder? Was tust du für das Recht der Menschen, die fremd sind und ein Recht haben auf Gastfreundschaft, auf Aufgenommene? Es ist ein Menschenrecht, ein Gottesrecht. Und da, wo dieses Recht mit Füßen getreten wird, da tritt die Kunst auf. Heute mit dem Predigtext. Wohlan, nur noch eine kleine Weile, dann ist die Ökokunst-Katastrophe weg. Und nur noch eine kleine Weile. Und ihr werdet sehen, die, die für Recht und Gerechtigkeit eintreten. Jesaja, ein großer Künstler. Uns kleine Schar hat er heute hier erreicht mit diesem Predigtext. Lassen wir ihn wahr werden angesichts der Katastrophen dieser Erde. Angesichts der Weise, wie die Mächtigen paktieren und ihre Geschäfte machen, die Welt verkaufen und verschaukeln. Lassen Sie uns hören auf die Worte des barmherzigen Gottes, der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. Das Lied ausgesucht zur Predigt 620.
Thank you.